dann geht es jetzt um das Thema Performance in Spielen. Es gibt drei verschiedene Performance-Begriffe, die so in der Literatur rumgeistern. Zum einen die Aufführung einer einstudierten Handlung, also die Performance im Theater oder eines Musikstücks oder eines einer Tanzvorführung. Das wird einstudiert und dann zur Aufführung gebracht. Das nennt man Performance. Wenn es darüber hinaus noch dieses Wechselspiel, dann kommt man, also der Wechselspiel zwischen Aufführenden und Publikum geht, wo dann irgendwie Bedeutung dadurch erzeugt werden, dass es so eine Feedbackschleife gibt, dann ist es irgendwie der theaterwissenschaftliche Performance-Begriff, aber ich hatte ja schon anfangs erwähnt, der ist mir noch obskur. Also so richtig ist mir nicht klar, was genau da los ist, und ich habe auch das Gefühl, in der Literatur ist das auch nicht so klar. Deswegen gehe ich mal von der Bedeutung zurück. Und es geht jetzt mehr um die Frage der beobachtbaren Handlung, also das beobachtbare Verhalten eines Menschen, unabhängig davon, ob es in einem offiziellen Aufführungskontext stattfindet. Also so wie Sie sich hier in der Vorlesung verhalten oder wie ich mich hier vorne verhalte, das ist schon Performance, das lässt sich gar nicht vermeiden. Sie können gar nicht nicht kommunizieren oder gar nicht nicht performen, wenn Sie so wollen. Also ob Sie jetzt irgendwie zurückgelehnt oder nach vorne sich lehnen oder ob Sie den Kopf schief halten oder den Kopf nach hinten neigen. Bei mir ist das ganz ähnlich, ob ich hier rumwackle oder mit meinen Händen arbeite und so. Das sind alles Verhaltensweisen, die man beobachten und beschreiben kann und wenn man will, da auch was rein interpretieren. So, und dann gibt es als drittes den eher sportwissenschaftlichen Performance-Begriff, da geht es um messbare Leistung. Also die Performance des Fußballspielers war dann nicht gut. Warum? Weil er nicht viel Ballkontakt hatte oder nicht genügend Kilometer gelaufen ist im Vergleich zu den Teamkameraden. Also Performance als Ausdruck sportlicher Leistungsfähigkeit. Und das kann man sehr schön im Computerspiel auch finden. Da kann man halt, also diese messbare Leistung, anschauen, was haben sie in diesem Spiel eigentlich vollbracht. Aber um was es heute geht, das ist so alles drei, nicht? Wir gucken uns, wobei die Aufführung einer einstudierten Handlung brauchen Sie auch in Spielen, wenn Sie eine bestimmte schwierige Passage meistern wollen, dann müssen Sie das einüben oder einstudieren. Und das haben wir hier öfter erlebt im Laufe des Semesters, wenn das dann gelingt, dass jemand was vorführt, also gerade in den Klassikern der Spielegeschichte fällt das eher auf, so, da gibt es so Szenenapplaus und irgendwie ein Hallo, weil jeder weiß, da ist gerade was geleistet worden. Und manchmal auch das Gefühl ist, okay, das kann jemand nur leisten, weil er eine bestimmte Übung hat. Also weil er diese Spielgenre, Rennspiele oder Fußballspiele oder was auch immer, besonders gut kennt und deswegen auch in der Lage ist, das zur Aufführung zu bringen. Also es ist Ihnen klar, wenn ein Spiel vorgeführt wird, dass es dabei sich um eine Aufführung handelt. Und es wird dann auch entsprechend honoriert. Und dann kann man sich aber auch anschauen, was machen die Menschen, die dieses Spiel spielen? Also wie verhalten die sich? Und was kommt bei rum? So, davon zu unterscheiden muss man nochmal dieses Performance Capture. Das ist, also in der Animation ist das ein wichtiger Fachbegriff, den wir jetzt gar nicht besprochen haben, weil ich das Kapitel Animation aus Zeitgründen gar nicht unterbringen konnte. Performance Capture, auch Motion Capture genannt, nimmt Schauspielerhandlungen auf. Also eigentlich zeichnet es in der Capture, ne? Capture die Performance eines Schauspielers. Und diese wiederum wird dann in Computeranimationen übersetzt. Das ist aber ähnlich wie im Film. Also da können Sie nicht, Sie können natürlich die schauspielerische Leistung von Ellen Page in Beyond Two Souls bewerten, so wie Sie eine andere schauspielerische Leistung von Ellen Page in einem Film bewerten könnten. Aber darum soll es im Folgenden nicht gehen, also was die Spielfiguren im Spiel machen oder wie die sich verhalten richtig, sondern es geht nur auf die Handlung der Spieler ein. Und darum geht es um den Live-Charakter. Performance Capture ist nicht mehr live. Performance Capture, das war mal und dann ist es aufgezeichnet worden, ähnlich wie im Film, ins Spiel übertragen und wird dann durch Spielerhandlungen an den entsprechenden Momenten aufgerufen. Aber es ist nicht die Form von Performance oder Performance, um die es mir heute geht. Es geht darum, dass ein Spiel, egal welches, auch Analogspiele, einerseits ein Objekt ist, was im Schrank stehen kann. Das hat seine Geschichte, das hat seine Produktionsbedingungen, aber es erscheint erst als Spiel, wenn es gespielt wird. Und dieser Akt des Spielens, erwähnte ich schon, dass die Vorlesung um 8:45 losgeht? Dieser Akt des Spielens, diese Performance des Spielers, die sorgt dafür, dass das Spiel hervorgebracht wird. So, und dieses Hervorbringen ist damit ein ganz wesentlicher Bestandteil, dass man ein Spiel auch anschauen kann. Und das und dann auch Rumkrawall machen. Man müsste sich geheimlich reinschleichen und hoffentlich aufzufallen. Man muss, um ein Spiel zu analysieren, auf jeden Fall die entsprechende Spielsitzung oder den Spielverlauf mit berücksichtigen, weil es jedes Mal auch ein anderes Spiel ist. Das haben wir schon bei der Narration gesehen. Es gibt einerseits verzweigende Narrationen, sodass beim nächsten Spiel vielleicht eine ganz andere Geschichte bei rauskommt, oder es gibt andere Geschehnisse, die die Spielhandlung irgendwie begleiten, aber letztlich dann auch für die Analyse nicht mehr wichtig sind. Also da haben wir es schon gemerkt, dass der Spieler die Geschichte selber hervorbringt, und bei emergenten Spielen ist es ganz besonders stark. Also jeder Durchlauf von The Sims oder jedes Spiel von The Sims wird ein anderes sein. Es gibt nicht zwei identische Spielverläufe. Das ist bei den lineareren Spielen, also so lineare Shooter oder so, dann schon ähnlich. Also weil die Story wird dann immer der gleiche, oder der Plot wird immer der gleiche sein, und dann gibt es halt verschiedene Ausprägungen. Aber das Medium braucht den Spieler, damit es überhaupt als Spiel hervortritt. Das nicht so ein Kino, da können Sie den Film, können Sie einlegen und vor leerem Saal spielen, was ja durchaus schon mal passiert. Wenn dann der Letzte geht, dann spielt der Film weiter im Kino. Oder Sie kennen das, Sie sind ganz alleine im Saal, und wenn Sie nicht aufmerksam sind, dem Film stört das nicht, der läuft weiter. Wenn Sie bei einem Spiel unaufmerksam sind, entweder bleibt das Spiel stehen und geht in so einen Wartemodus, oder Sie nehmen halt entsprechende Schäden davon, weil das Spiel Sie dafür bestraft, dass Sie sich nicht mehr mit ihm beschäftigen. Oder es passiert nichts und Sie können dann eine Stunde im Idle-Mode stehen. Auf jeden Fall läuft es nicht ohne Sie ab. Und wenn, dann ist es rasch zu Ende. Und das ist bei Büchern auch so ein Buch. Nun können Sie halt das Lesezeichen reinlegen, oder Sie können, also das Buch selber, na obwohl, das braucht Ihr Zutun, nicht? Sie müssen es zumindest lesen. Aber es ändert sich nichts dadurch, dass Sie es lesen. Das Buch selber verändert sich nichts. Sie als Leser verändern sich vielleicht. So, und wie kann man nun die Performance analysieren? Hier sind so die Oberbegriffe, also die Kapitel, um die es im Folgenden geht. Wir schauen uns an die Spieler. Oder es braucht Begriffe, um Spieler zu beschreiben und ihre Leistung. Die Rahmenbedingungen, in denen das Spiel stattfindet. Ist es ein Spieleabend? Ist es während einer Klausur? Machen Sie es zum Vergnügen? Wird es irgendwo vorgeführt? Etc. Die Umgebung, in der es stattfindet. Das Material, was zur Ausführung benötigt wird. Da gibt es ja durchaus Unterschiede. Die Handlungen, die die Spieler vornehmen können im Spiel. Die Spielhandlungen. Und das Verhalten, das Sie vor dem Spiel zeigen oder das Sie während des Spiels zeigen. Ja, also wenn Sie diese Tanzbewegung machen, dann gibt es einerseits Verhalten der Spielerinnen hier, und es gibt aber auch Spielhandlungen, dass Sie etwas tun, was das Spiel voranbringt. Und dann gibt es Maße, also Messgrößen, um die Performance zu bestimmen. So, fangen wir bei der spielerischen Leistungsfähigkeit an. Das kommt nun aus der Sportwissenschaft. Also, dass Sie sich anschauen, was macht eigentlich die Leistung eines Sportlers aus? Und das sind so Begriffe, die ich da aus der Trainingswissenschaft übernommen habe, die halt entsprechend auf Computerspiele noch übertrage. Also, Sie brauchen sowas wie taktisch-kognitive Kompetenzen, wenn Sie irgendwelche Entscheidungen treffen müssen im Spiel. Das läuft im Kopf. Kognitiv heißt, bezieht sich auf Geistesanstrengungen, und taktisch sind die Überlegungen, wie bewältige ich die nächst anstehende Spielsituation. Dafür brauche ich Handlungspläne und Entscheidungsalternativen. Also wenn ich keine Alternativen habe, kann ich nicht wählen, dann muss ich genau das machen. Und Handlungspläne heißt, ich habe eine Vorstellung, wie man das bewältigen kann. Das baut sich im Laufe des Spiels auf. Wenn Sie zum ersten Mal ein Spiel spielen, dann laufen Sie mal gegen die Wand oder wissen überhaupt nicht, was Sie tun. Und dann baut sich im Laufe der Zeit, und wenn das Spiel gut ist, dann erklärt sie Ihnen dann auch noch ein paar Dinge, bauen sich dann Handlungspläne auf, aus denen heraus Sie bestimmte Situationen bewältigen können. Um das zu bewältigen, brauchen Sie eine bestimmte Technik. Also spielerische Technik bezieht sich jetzt nicht auf die Ausstattung, sondern auf sowas wie erprobte, zweckmäßige und effektive Handlungsabfolgen. Man spricht ja von der Technik der Malerei oder des Klavierspielens. Es gibt ja eine bestimmte Technik, die Maus zu halten, oder eine Technik, mit dem Controller umzugehen. Und da gibt es halt, das sind, also gerade im Sport sind das halt effektive Handlungsabfolgen, und da trainieren Sie, dass Sie Ihre spielerische Technik verbessern und verfeinern. Das ist bei vielen Spielkontexten nicht notwendig. Da können Sie halt über den Kopf spielen, da können Sie machen, was Sie wollen, und da geht es halt um andere Dinge. Aber gerade wenn Sie schnell sein wollen oder wenn Sie viele Punkte machen wollen oder wenn Sie besser sein wollen als jemand anders oder gegen jemanden antreten, dann müssen Sie üben, um diese Situation zu bewältigen. Und üben heißt immer auch, die eigene Technik zu verfeinern. Also die Handlungsabfolgen zweckmäßiger, effektiver zu machen. Dann gibt es psychische und soziale Kompetenzen. Das sind also psychisch bezieht sich so auf das, was im Spieler, dass er sich motivieren kann, also gerade wenn es schwierig wird, zu anstrengend oder zu entsetzlich oder in irgendeiner Form frustrierend, dass man sich da weiter rantreibt. Eine Motivation, dass man das Spiel überhaupt schaffen will oder dass man das Spiel kennenlernen will oder dass man das Spiel in irgendeiner Form beurteilen möchte. Die Volition ist dann, nee, Sie können, sagen wir mal, Sie möchten I Wanna Be The Guy guiden, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das schwerste Spiel der Welt, können Sie ja mal ausprobieren. Dann kann man sagen, das will ich durchspielen. Das ist jetzt hat der Kubek gesagt, das schwerste Spiel der Welt, das schaffe ich. Motivation ist da, wenn Sie eben sich von sowas herausfordern lassen. Dann spielen Sie das und werden feststellen, das ist ja wirklich schwer. So, und dann müssen Sie sich auch noch aktivieren in dem Moment. Sie wollen es zwar durchspielen als Motivation, aber die Volition, den Willen aufzubringen, das in diesem Moment jetzt zu machen. Und ich bin sicher, dass die Ersten in diesem Moment jetzt das schon runterladen. Das muss man nochmal zusätzlich aufbringen zu der Motivation. Ansonsten läuft man mit dem Gefühl rum, das wollte ich immer mal spielen, aber ich habe es nie geschafft, irgendwie mich zu aktivieren. Und Volition ist so dieser Übergang vom Wunsch, etwas zu machen, zur Handlung. Das sind psychische, also eigentlich Selbstkompetenzen. Aber andere Kompetenzen sind auch besonders schreckliche Bilder, so Outlast oder so Spiel oder Alien Isolation. Wenn es dann, oder Slenderman, The Arrival oder so, das sind so Spiele, die wollen Sie ja auch unter Druck setzen und in dem Moment diesem Druck standzuhalten oder sagen, diese Bilder, die halte ich jetzt aus und spiele weiter. Das sind so Dinge, die man mit sich selber ausmachen muss. Das kann man auch üben und manchmal sagt man auch, das ist mir zu hart, das halte ich nicht aus oder das ist mir zu brutal oder das ist mir zu langweilig. Da gibt es ja verschiedene psychische Reaktionen und entweder Sie setzen sich damit auseinander und sagen, ich gehe darüber oder Sie sagen, an dieser Stelle ist Schluss, ich spiele das nicht weiter. Und soziale Kompetenzen brauchen Sie in Multiplayer-Spielen. Das können Local Multiplayer sein, wenn Sie zusammen irgendwie jetzt in einem Ort spielen, dieses Couch Cooperation oder im Netz, da brauchen Sie noch mehr Kommunikationskompetenzen, damit Sie vielleicht mit völlig Unbekannten in einer League of Legends-Sitzung höflich bleiben, auch wenn da Fehler gemacht werden. Was ja eine große Herausforderung für diese Community ist. Also, dass jeder das Gefühl hat, er spielt mit 4 Idioten zusammen und nur er oder sie wisse, wie dieses Spiel geht. Und das müsse man jetzt auch dringend der Welt mitteilen, dass die anderen das nicht wissen. Also, das sind so Kommunikations- und Teamfähigkeit, wo Riot Games sich auch Fragen stellt, wie können wir die fördern? Also, gibt es sowas wie Punkte, dass sich Leute sozialer verhalten oder Abstrafung? Das sind so Herausforderungen, die man dann bewältigen muss, um diese Sozialkompetenzen zu steigern. Und das ist auch was, woran ein Team arbeiten muss. Gar nicht so sehr an der Technik nur, sondern auch an der, wie beim Fußball auch, nicht? Dass man in der Lage ist, wenn man vor dem Tor steht, dann doch noch den Ball abzugeben, weil ein anderer besser eine Chance hat zu schießen, aber er macht dann den Punkt. Das muss so ein Team oder Sie, jetzt wo ja gerade die Frauen in der Weltmeisterschaft so vorne sind, das muss so ein Team erstmal schaffen, zu sagen, die Leistung des Teams zählt und nicht meine. Das ist ja das, was viele Anfänger in solchen Teamsportarten auch als besonders schwierig empfinden, das eigene Ego zurückzustellen vor der Mannschaftsleistung. Und das übt sich, das kann man lernen, da braucht es entsprechende Trainer, entsprechende Teamkollegen, Kolleginnen, die das dann auch entsprechend unterstützen. Also das ist so ein großer Bereich, der in Computerspielen meistens irgendwie so nicht zur Kenntnis genommen wird, es sei denn, man stößt an die Grenze, weil man sich zerstritten hat, weil man im Spiel nicht weiterspielen konnte aus Gründen oder weil man sich anschaut, wie viele Spiele nach dem Steam Summer Sale noch auf der Halde liegen und man sagt so, wann aktiviere ich mich endlich, die anzuschauen. Da merkt man dann plötzlich, da fehlt mir was oder da bräuchte ich noch was oder in irgendeiner Form muss ich mich da mit mir auseinandersetzen. So, motorische Kompetenzen brauchen Sie auch bei vielen Spielen. Nicht? Sie müssen koordiniert sein. Hand-Auge-Koordination ist so ein Ding, was man lernt mit der Zeit, auch die Hand zu entkoppeln vom Rest des Körpers. Wenn Sie zum ersten Mal ein Rennspiel spielen, werden Sie sich fühlen wie im Auto. Oder wenn Sie so einen Ego-Shooter spielen, dann fühlen Sie sich natürlich viel ganz anders. Also auf Ihre Reaktion wird meistens vom ganzen Körper begleitet. Einfach weil der Körper noch gar nicht gewohnt ist, dass die Hand unabhängig vom Körper auf solche Situationen reagieren kann. Da weicht halt der ganze Körper aus, wenn man sich in Sicherheit begibt. Und mit der Zeit lernt dann der Körper das motorische Zentrum, okay, es reicht, wenn sich die Hand bewegt oder im Zweifel nur die Finger bewegen. Der Rest ist überhaupt nicht bedroht. Und diese Koordination und dann auch dorthin zu gehen, mit der Maus hinzuzeigen, wo sie hinwollen, am besten ohne immer auf die Maus zu gucken und so. Also das lernt man im Laufe der Zeit. Und das dann auch flott zu machen, Es gibt ja diese Reaktionsspiele, da müssen sie schnell sein. Oder Spiele, wenn sie so ein, naja, so ein Turnier spielen, dann müssen sie halt ausdauernd sein, dass sie mal 6 Stunden durchhalten, konzentriert. Beweglichkeit, dass sie in der Lage sind, ihre Schulter oder ihre Unterarme oder was auch immer so auszudrücken, dass es nicht wehtut. Ich meine, Sie kennen den Mausarm oder wenn dann der Finger wehtut, weil Sie zu lange irgendwie auf den Controller gedrückt haben. Nintenditis nannte man das früher. Oder das Space Invaders Handgelenk oder so. Also wenn dann wirklich der Körper wehtut, weil Sie zu lange Computer spielen. Das ist etwas, was man sowohl motorischen Kompetenzen als auch zu individuellen Voraussetzungen zählen kann, wo dann so Dinge wie die Kondition eine Rolle spielen, die Konstitution, also so ihre körperliche Gesamtleistung. Das spielt bei normalen Spielen in der Regel keine Rolle. Aber wenn Sie auf Turnierniveau E-Sport spielen, dann ist das plötzlich enorm relevant, ob Sie es schaffen, also über 2 Tage ein Turnier auszuhalten. Also wenn es darum geht, dass Sie wirklich eine sportliche Performance im Sinne einer Leistung bringen wollen, dann ist die Konstitution sehr wichtig. Die Gesundheit spielt eine Rolle, also das körperliche Gesamtbefinden und natürlich auch Talent. Also es gibt so ein paar Grenzen, da kommen manche Menschen weiter als andere, wie in anderen Tätigkeiten auch. Also durch Übung kann man eine Menge kompensieren, aber nicht alles. Und dann gibt es allgemeine Voraussetzungen, die für die Wahrnehmung der spielerischen Leistungsfähigkeit wichtig sind. Der Kontext, die Umgebung, in der man spielt, der Kontext, in dem man spielt, wird man beobachtet, kann man irgendwie freispielen, hat man Zeitdruck, hat man Peer Pressure von anderen, in welcher Umgebung findet das statt, ist die laut, kann man sich konzentrieren, gibt es viele Ablenkungen, welches Spielmaterial hat man, hat man eine gute Maus oder eine schlechte Maus, klemmt die Tastatur, ist der Bildschirm flackerig oder nicht, wie ist die Unterstützung der Familie? Also gerade Jugendliche kennen ja den Konflikt, dass Computerspiele und Familie immer so ein potenzielles Krisenpotenzial werden, potenzieller Krisenherd ist, weil dort immer Streit ist, dass da zu viel gespielt wird. Nicht immer, aber doch sehr häufig. So, und das ist wiederum bei vielen Spielen, na gut, aber wenn es heißt, nee, du musst noch den Müll rausbringen, die Hausaufgaben machen, den Abwasch machen, mit deiner Schwester spielen oder mit deinem Bruder spielen, das sind so Momente, in denen man dann sagt, okay, wie kann ich das jetzt mit meinem Spiel vereinbaren? Oder, das ist halt wichtig, wenn Sie sich anschauen, wie jemand spielt, was in irgendeiner Form, wie seine Umgebung das wahrnimmt. Oder mit seinem Beruf, das betrifft mich jetzt, wenn Sie Berufe haben. Auch da, meine spielerische Leistungsfähigkeit sinkt enorm, wenn Sie das, oder ich habe nur noch viel weniger Zeit zu spielen und muss dann sehen, wie ich das in meinem Beruf unterbringe. Freunde spielen auch eine Rolle, geht man lieber weg oder spielt man zusammen, gibt es den Druck von außen, nein, jeden Freitagabend geht es in eine Raid und da musst du dabei sein und auch das ist ein Kriterium, um zu schauen, was überhaupt gespielt wird. So, was der Spieler mitbringt, ebenso Talent, Gesundheit, Konstitution, Kondition, Familie, Beruf, Freunde, wissen Sie nicht. Wenn Sie jemanden beim Spielen zuschauen, müssten Sie diese Informationen erstmal rauskriegen. Hier sehen Sie mal so ein E-Sport-Profi-Team, oder so eine Liga, da können Sie sich das anschauen, wo die Leute dann ihr Profil angeben. Da ist schon irgendwie klar, dass die Spielen zu ihrem Hauptlebensinhalt machen. Das machen ja nur die wenigsten, muss man sagen. Es ist aber wie bei anderen Sportarten auch. Das ist schon eine Entscheidung. Das ist nicht, boah, cool, der kann den ganzen Tag spielen. Das kippt irgendwann um und irgendwann ist es halt eine Arbeit, weil damit ja auch Geld verdient werden soll. Ja, wie in anderen Sportarten auch. So, wenn Sie diese Informationen nicht haben, können Sie über die Spieler wenig aussagen. Dann ist es irgendjemand, der da gerade ein Spiel spielt. Aber heute soll es ja mal darum gehen, dass es eben nicht irgendjemand ist, sondern jemand ganz Bestimmtes ein Spiel spielt, mit seiner ganz eigenen Voraussetzung. Und die gilt es, wenn Sie eine Performance-Analyse machen, gilt es, das zu berücksichtigen. Ansonsten ist es ja immer, es ist ja ein Wechselspiel zwischen dem Spieler und dem Spiel. Wechselspiel, ja, also es ist so eine Wechselwirkung zwischen Spieler und Spiel und wenn Sie eine Seite dieser Wechselwirkung nicht berücksichtigen können, dann fehlt Ihnen was Wesentliches. Wenn Sie das mal interessiert, es gibt Free-to-Play, einen Dokumentarfilm über, ich glaube, ein halbes Dutzend solcher Dota-Profis oder Möchtegern-Profis, die halt an einem wichtigen Turnier teilnehmen wollen, in denen es halt dann auch darum geht, in diesem Film nicht nur die Spieler zu zeigen, sondern auch ihr Umfeld. Was sagt die Familie dazu und die Freunde oder die Partner, die damit umgehen müssen, dass da ja die Spieler sagen, okay, das ist mein Leben. Ich spiele jetzt nur noch und ich spiele auf dieses Turnier und die wollen alle gewinnen. Und bei vielen so dieses, das brauche ich, sonst kann ich meine Miete nicht mehr zahlen oder ich habe mein Studium abgebrochen, um dieses Turnier zu schaffen. Und da sieht man, was da für persönliche Schicksale auch dahinter stecken. Also es ist ein faszinierendes Porträt, was Sie natürlich in anderen Sportarten so auch finden. Und selbstverständlich gibt es jede Menge, die darauf also drängen, dass Sie der Tennismeister des Jahres werden oder eine Goldmedaille bei Olympia holen. Und da es nur einer schafft, ist bei den anderen notwendigerweise die Enttäuschung groß. Das gibt es bei Computerspielen auch. Und es gibt halt allmählich solche Karrieren, die wiederum davon leben, dass es einer geschafft hat und der dann entsprechend von den Medien präsentiert wird. So, als nächstes schaut man sich die Spielleistung an, also was wird da gemacht. Ich habe hier mal ein paar Links, die alle für sich beeindruckend genug sind. Also hier spielt jemand Tetris schneller, als sie je schauen können, weil der weiß ja oben, welche Figuren als nächstes kommen. Der hat ein gutes Set, also eine gute Vorstellung im Kopf und baut dann entsprechend das auf. Und Sie können ja mal auf die Hände gucken. Da ist tatsächlich nichts mehr von, also der muss nicht mehr lange überleben. Perfekte Hand-Auge-Koordination. Das Schönste ist zum Schluss, im großen Finale, in diesem Tetris, muss man unsichtbar Tetris spielen. Also das ist einfach kognitiv, taktisch, ist da eine Marke los, aber es ist hervorragend, weil der genau weiß, wie sich das Feld gestaltet, ohne hingucken zu müssen. Im Zweifel hat er die ganze Zeit so gespielt. Also ab und zu mal einen Blick nach unten, aber im Wesentlichen nach oben und dann im Kopf auszumachen, wo das hingehört. Und das funktioniert ja immer noch, wie Sie sehen. Also das ist irgendwie ein Tetris-Großmeister. Hier sehen Sie einen Dance Dance Revolution-Großmeister. Wenn Sie das ausprobieren wollen, wir wollen es ja am Donnerstag Sie hier mal aufbauen, dass Sie es mal ausprobieren können. Wobei Sie jede Menge, also Dance Dance Revolution gibt es jede Menge ganz hervorragende Aufführungspraxen, aber da gibt es jede Menge Filme, wo man sich auch fragt, woher diese Beweglichkeit kommt. Gut, dann haben wir einen StarCraft-Profi, aber das ist, glaube ich, wirklich ein Profi, der halt wie andere Klavierspielen oder Schreibmaschine, so, die brauchen ja ihre 200 Actions per Minute, wo man einfach auch sieht, was da los ist. Das sind ja nicht alle Spiele, sind so fordernd, aber StarCraft lebt davon, dass sie auf der einen Seite aktiv sind, aber im Hintergrund über halt irgendwelche Makros gleichzeitig noch ihr Dorf aufbauen und so. Also das geht ständig hin und her. Und das Faszinierende ist wirklich die Hand, finde ich. Also beide Hände, Maus, sowohl die Maus als auch die linke Hand. Wo halt klar ist, da hat jemand lange geübt. Also das ist sowas, das kann man, also das ist, wie weit die von denjenigen entfernt sind, die das so casual-mäßig spielen und dann immer gucken, okay, klicke, auswählen, dann B und so. Also das läuft hier alles doch auf einem ganz anderen Niveau. Und hier unten haben Sie noch die typischen Guitar Hero World Records. So, und das kann man beobachten. Man hat natürlich nicht immer, hat man es mit solchen Leistungen zu tun. Aber da hat man einen Maßstab und kann vergleichen, was man gerade zu sehen bekommt, inwiefern das als Spielleistung zu bewerten ist. Kennt das jemand? Na, macht das zum ersten Mal, zum zweiten Mal? Sind die Abläufe bekannt? Muss immer mal überlegt werden? Oder passiert was Falsches, weil jemand A drücken wollte, aber außerdem B gedrückt hat oder so? Oder X statt B oder so, weil man nicht wusste, okay, welche Taste ist jetzt eigentlich welche? Oder die Schultertaste LT, ist es jetzt oben oder ist es unten? Und das sieht man dann, wie jemand spielt, ob er oder sie sich in diesem Spiel auskennt oder nicht. Und das ändert natürlich dann auch das Spiel, was da rauskommt. Und das muss man schauen. Und die Spieltechnik, hier sehen Sie mal drei verschiedene Art und Weisen, die Maus zu halten. Welcher Typ sind Sie? Also haben Sie eher die ganze Handfläche drauf, haben Sie eher so die Kralle drauf oder halten Sie es nur mit den Fingerspitzen fest und bewegen es dann? Es gibt große Diskussionen, welche besser ist, wieso immer in diesem Fall keine, sondern die ist am besten, die für Sie am besten ist. Aber man ahnt dann auch schon, das hängt dann von der Maus ab, die unter der Hand ist. Ist die Maus zu klein, ist sie zu groß, ist sie in der richtigen, hat sie die richtige Wölbung? Und auch da merkt man, wie ist das Mauspad? Spielen Sie auf irgendwie im rauen Untergrund oder irgendwo im Stehen oder haben Sie eine vernünftige Fläche? Das merkt man vielfach nicht, weil Spiele dann, also dann spielt man halt ein bisschen langsamer. Aber wenn es darum geht, spielerische Leistungsfähigkeit sich anzuschauen, ist das plötzlich enorm relevant. Oder die Tastaturbelegung, das ist die gleiche Tastatur, aber je nachdem, ob sie Protos Left-Handed Small with Mouse Layout oder Zerg Left-Handed Large with Mouse Layout spielen, hängt es von der Handgröße ab und welche Fraktion sie spielen. Und das, was wir eben gesehen haben, das waren halt nicht zufällig irgendwie die Tasten, die das Spiel vorgab, sondern selbstverständlich ein ganz individuelles Layout, das man dann gelernt hat und was man in einer anderen Spielumgebung dann auch erstmal wiederfinden muss. Also das fällt zur Spieltechnik, dass man in der Lage ist, diese Handlungsabläufe effizient und wiederholt auszuführen. Dann wichtig die Rahmenbedingungen. In welchem Kontext findet das statt? Schauen Ihnen 100.000 Menschen zu oder 1.000 oder spielen Sie das alleine? Viele Menschen mögen das überhaupt nicht, wenn man ihnen beim Spielen über die Schulter guckt, weil sie sich dann so unter Druck gesetzt fühlen. Manche lieben das, mit anderen zusammen Partyspiele, dann geht es um nichts zu spielen. Aber je stärker die Herausforderung an Reaktionsgeschwindigkeit oder an spielerische Leistungsfähigkeit steigen, also je größer diese Anforderungen sind, desto stärker ist dann auch die Nervosität und das sieht man dem Spiel dann auch wieder an. Also solche Kontexte können einerseits die Intention sein des Spielers, will ja nur Spaß haben, spielt auf Fortschritt, also weiterzukommen im Spiel, will herausfinden, wie das Spiel funktioniert, das sogenannte Theory Crafting, wo man dann 100 Mal einen Gegner irgendwie erledigt, um zu sehen, in welcher Wahrscheinlichkeit er irgendwas droppt. Testet er das Spiel? Soll er ein Review schreiben? Oder will er einen Kommentar abgeben? Will er es analysieren? Das wird dann für Sie relevant, wenn Sie Spielanalysen schreiben. Ist es ein Tourist, der einfach nur das Spiel anschauen will? Der Videospieltourismus, wo er sagt, ich mache schöne Screenshots und ich gucke mir mal irgendwie Skyrim an, die Welt. Und mir ist es völlig egal, ob ich da Fortschritte mache oder nicht. Oder in GTA 5, da will man die Größe der Stadt erkunden. Geht es um einen Wettbewerb? Leute unter Wettbewerbsbedingungen spielen ja ganz anders als welche, die nur mal ein Spiel zeigen wollen. So, die zeigen dann die schönsten Ecken und die auch immer wieder, weil dann ein neues Publikum kommt. Geht es um eine Instruktion? Will Ihnen das jemand erklären oder erklären Sie es jemandem? Das ist ein völlig anderes Spiel, wenn man sagt, okay, wir gehen mal uns zurück und jetzt machen wir mal Dinge, die man so nicht machen würde, damit die Spielhandlung erklärt wird. Oder geht es um Werbung? Also das sind alles so Intentionen, nach denen man das Spiel, die auch die Spielhandlung verändern werden. Und was ist eigentlich, wo sehen Sie, das ist ganz wichtig, wo sehen Sie eigentlich diese Spielleistung? In den seltensten Fällen sehen Sie das live. Also manchmal beobachten Sie jemanden, der spielt. Besonders schwer ist, sich selbst zu beobachten, so eine Introspektion, weil man ja gleichzeitig auf das Spiel konzentriert ist. Ja, aber das gibt es. Ansonsten kann es eine Vorführung sein. Also Sie sind auf einer Messe oder irgendwie auf so einem Tag der offenen Tür und da spielt jemand. Aber sehr häufig ist es irgendwie im Internet ein Let's Play und da sehen Sie vielleicht noch das Gesicht des Spielers oder die Hände oder so ein bisschen was. Aber in der Regel sieht man dann auch nur Ausschnitte. Oder ein Let's Show, dann will Ihnen jemand das Spiel zeigen. So, das ist so ein spezieller Walkthrough, wenn Sie so wollen. Ein Walkthrough selber ist dann mit allen Geheimnissen und allen Extras und so weiter. Der Cinematic Walkthrough will Ihnen nur die Story zeigen. Also das ist wieder ein ganz anderes Spiel, weil dann sehr viele Abkürzungen nicht genommen werden oder sehr viele Sidequests ausgelassen werden, weil es um die Hauptstoryline geht. Und natürlich die Cutscenes entsprechend betont werden. Dann gibt es ein Tutorial, was wieder ein anderes Spiel ist als ein Speedrun, wo Sie mit allen Tricks versuchen, so schnell wie möglich so ein Spiel zu schaffen. Da haben wir ja eben bei Tetris, gab es jetzt, also glaube ich, Anfang des Jahres gab es wieder so eine große Speedrun for Charity. Und die Videos können Sie alle schauen, wo jemand beeindruckend irgendwie Mega Man in wenigen Minuten schafft. Ich glaube, Zelda Ocarina of Time sind wir bei 17 Minuten jetzt als Speedrun, weil alle Glitches ausgenutzt werden, die es halt so gibt. Geht es um eine Kritik? Versucht jemand das Spiel zu spielen, um ihm bestimmte Ecken zu zeigen, die also aus verschiedenen Gründen nachdenkenswert sind? Ist es ein Shoutcast, wo jemand das Spiel eines anderen kommentiert, was er aber selber gar nicht spielt? Oder Social Sharing, wo ein Freund von Ihnen, Freundin Ihnen mal zeigt, guck mal, das habe ich da gemacht. Also das muss man bei der Analyse berücksichtigen. A, aus welchem Grund wohl der Spieler, der das Spiel gespielt hat, und B, in welcher Form mir dieses Spiel vorliegt. Und Sie werden feststellen, das meiste sind irgendwelche YouTube-Videos, wo Sie anderen Leuten beim Spielen zuschauen. Und da muss man schon sagen, die hatten halt immer auch die Möglichkeit zu schneiden. Im Zweifel zu sagen, okay, die Szene nehme ich mal raus oder da bin ich jetzt zu oft gescheitert, da machen wir mal weiter. Die Gesamtperformance muss man, da müssen sie dann irgendwie dann auch so ein bisschen mit audiovisuellen Kompetenzen rangehen, zu schauen, okay, ist das eine Inszenierung oder ist die Inszenierung so, dass es möglichst authentisch ist? Tut da jemand so, er würde das Spiel gerade neu entdecken und wieso kann ich ihm das glauben? und solche Dinge, das spielt dabei schon eine Rolle. Die Umgebung müssen Sie sich anschauen, in der das Spiel stattfindet, egal ob es per YouTube zu Ihnen kommt oder Sie dabei sind. Ist es in so einem Medienkaufhaus, bei Mediamarkt oder Saturn, in der Ausstellung oder in irgendwelchen Kaufhäusern? Ist es in der Arcade oder in der Umgebung, wo ganz viele Leute spielen? Wobei Arcade gibt es kaum noch, aber das kommt durchaus vor, wenn Sie in irgendwelchen, wie gesagt, Bowlingbahnen haben gerne noch Arcades oder in Vergnügungsparks gibt es ja immer so einen Ort, auf der Kirmes gibt es immer so einen Ort, da kann man auch alte Konsolenspiele spielen. Und da schauen Sie jemanden über die Schulter und schwupp sind Sie in einer Spielerezeptionsumgebung und müssen halt schauen, unter welchen Bedingungen wird hier gerade gespielt. Ist es im Wohnzimmer? Beziehungsweise hier unten ist es, glaube ich, nicht mal ein Wohnzimmer, sondern es sieht aus wie so ein Start-up-Loft, in dem halt die Leute gerade ein Spiel spielen zwischendurch mit fantastischer technischer Ausstattung. Oder ist es so im Bus, in der U-Bahn zwischendurch, ist es so ein Casual-Game. Das ist ganz wichtig, was die Leute spielen und was sie überhaupt spielen können in dieser Umgebung und wie sie damit umgehen. Welches Material haben sie? Also welche Konsole ist es, vielleicht auch welche Konsolenversion ist es. Manchmal ist das relevant, nicht immer. Bei PCs ist dann schon wichtig, was hat das für eine technische Ausstattung dieser PC? Ist da eine bestimmte Grafikkarte drin oder eine bestimmte Soundkarte? Beeinflusst die Grafik das Spiel? Oder wie groß ist der Bildschirm? Bei StarCraft ist es halt so, je größer Ihr Bildschirm, desto mehr sehen Sie von der Spielwelt. Sie können auch anders spielen, wenn Sie mehr Pixel zur Verfügung haben. Das ist dann schon relevant, weil ein StarCraft-Spieler mit einem großen Bildschirm anders spielt als einer mit einem kleinen Bildschirm. Wie ist der Controller? Wirkt er sich auf das Spielverhalten aus oder nicht? Insbesondere kennt der Spieler den Controller schon oder spielt er zum ersten Mal mit so einem Controller? Was natürlich so die gängigen Xbox, PlayStation-Controller, die ähneln sich ja sehr, aber was machen sie mal so, wenn sie zum ersten Mal wieder an ein Sega Master System kommen und dann müssen sie erst mal gucken. Das merkt man an ihrem Spiel auch an. Oder gibt es sowas eben, Oculus Rift ist ein ganz anderes Ausgabemedium als ein normaler Bildschirm. Und die Maus, ist es eine spezielle Gamer-Maus, hat die spezielle Tasten, kann der Spieler mit diesen Tasten umgehen, hat er sie etwa schon programmiert und kann deswegen bestimmte Handlungen automatisieren lassen. Die Maus kann viel präziser sein als so eine normale Office-Maus, merkt man das im Spiel? Solche Fragen können Sie sich stellen. Oder die Tastatur, das hier sehen Sie eine typische Spieler-WASD-Tastatur, die also auf das obere, das Runde, die halt sagt, wir brauchen die meisten Tasten gar nicht, aber eine ergonomische Handauflage ist viel besser, in der halt die Zifferntasten kreisförmig angeordnet sind und nicht in der oberen Reihe, wo ich dann immer die Hand heben muss. Mit so einer Maus, mit so einer Tastatur können Sie bestimmte Spiele deutlich flotter spielen, vor allem die, wo Sie viel auf Tasten drücken müssen. Ist es unten ein spezielles Gamer-Keyboard oder ein normales Keyboard? Endet es was, dass es ein spezielles Gamer-Keyboard ist? Also werden da bestimmte Tasten belegt? Werden die Informationen ausgenutzt oder Profile umgeschaltet? Wird mit einem Headset gespielt oder mit normalen Lautsprechern? Gibt es einen speziellen Stuhl? Ist das ergonomisch? Oder wird nach längerem Spielen das Spiel unbequem? Das merkt man ja so im Spieler auch an. Also das ist alles so, was unter Material fällt, was bei der Analyse berücksichtigt werden kann. Insbesondere die Frage, spielt das Material hier eine Rolle oder nicht? Spielt man mit dem Trackpad oder mit einer Maus, und das merkt man aber dem Spielern schon an. Und das merkt man auch häufig, wenn die Spieler sagen, ja, war nicht so gut, ich hatte hier nur mein Trackpad auf meinem Laptop, ist was anderes, als ich habe meine Razer-Maus und da spiele ich so gut, wie ich spielen kann. Material besagt auch, wie Computer uns sehen. Also das ist so ein bisschen, welche körperlichen Bewegungen werden eigentlich vom Computer registriert. Im ursprünglichen Pong waren sie eigentlich nur ein Finger und ein Auge, wenn Sie so wollen. Also Sie konnten das mit einem Finger steuern und letztlich mussten Sie nur mit einem Auge sehen, wie das, wie der Spielstand ist. Sie haben noch zwei Ohren, dann können Sie das Big Bock hören von der Ausgabe, aber das war eigentlich egal für den Spielverlauf. Das waren so die Anfänge der Computerspiele, da waren Sie so ein Homunculus für den Computer. Also für den Computer war das egal, ob Sie so jemand sind oder ob Sie Sie sind oder die Figur da auf dem Bild. Inzwischen sind wir ja so weit mit der Kinect 1, dass man, also inzwischen sind sie, sagen wir mal, 6 Finger oder 10 Finger vielleicht sogar mit den neuesten Controllern und ein Auge und 2 Ohren. Bei so Dingen wie der Kinect erwartete man von ihnen tatsächlich einen Körper zu haben. Das geht so weit, dass auf der Microsoft-Seite stand, wenn sie Prothesen haben oder wenn sie irgendwie, ihnen fehlt ein Bein oder ein Arm, dann setzen sie die bitte ein, sonst kommt die Kinect durcheinander. Also die geht einfach davon aus, dass es sich um einen vollständigen Körper handelt. der halt so lange ist das unproblematisch, bis man einen unvollständigen Körper hat. Aber man muss sich bewegen. Die Kinect bildet dieses Skelett, also das macht ihr der Algorithmus, der bildet aus ihren Gelenken, die sich bewegen, dieses Skelett. Und dieses Skelett selber, das ist dann entscheidend für die Bewegung. Ich merke schon wieder, hier bricht gleich meine Tonverbindung an. In der neuen Kinect können Sie sogar Ihr Gesicht einscannen. Ich muss gerade mal die Batterien wechseln, einen Moment. Kurze Pause. Da können Sie Ihr Gesicht einscannen und sich selber als Spieler in der Spielwelt wiederfinden. Das ist natürlich nur ein Gimmick. So, haben wir jetzt eine stabilere Funkverbindung. Offensichtlich nicht. Ja, also in dem, das ist hier das Kinect Sports Spiel. Ich habe hier zwei, aber keine Maus. Ich habe zwei Filme, aber keine Maus. Also das ist für die Xbox One, das ist mehr so, es ist, wie gesagt, die erste Kinect hatte ja auch ihre Probleme, aber Sie können sich hier, Sie müssen sich über einen langen Prozess einscannen. Dann werden Ihre Bewegungen aufgenommen und jetzt wird Ihr Gesicht eingescannt, weil die Kinect halt ein 3D-Scanner ist. Und ganz am Ende, und das ist dann halt so der große Moment, wird aus den Bewegungen Ihr Avatar berechnet. So, und dann können Sie sich, und der sieht dann den Spielern, zumindest in der Werbung, also das, ich habe es noch nie live gesehen, dann doch erkennbar ähnlich. Und das wird auch so, Sie sehen es ja, das Gesicht kommt dann zum Schluss und das ist dann das große Hallo. Was er daraus für einen Spieler macht. So eine Spielfigur. Und das ist dann ihr Avatar. So, und das ist sozusagen ihre Repräsentation ihrer selbst in der Spielwelt. Und da sieht man, dass sich zwischen dem einfingrigen, einäugigen Homunculus und jetzt irgendwie einer Person, die vor dem Bildschirm steht oder vor der Kinect steht, sich einiges getan hat, wie der Computer sie sieht. Und das ist wiederum entscheidend für das, mit welchem Material wird hier eigentlich gearbeitet. Was braucht man, um dieses Spiel zu spielen, an Körperlichkeit? Und darum geht es ja in der Performance, die Körperlichkeit des Spielers wieder in die Betrachtung mit einbeziehen. Das ist das avancierteste Modell, was ich kenne von Computerspielen, also wo sie als Körper komplett präsent sein müssen und nicht sagen, nee, eine Hand habe ich an der Bierflasche und ansonsten liege ich in der Couch und mit der anderen bewege ich meine Maus. Das wäre dann so die Alternative. Hier müssen Sie erstmal präsent sein und danach kann man sich immer noch überlegen, ob man die Bewegung abkürzt. Sie kennen das von der Wii, also nur die Anfänger spielen Tennis aus dem Schultergelenk. Der Experte weiß, das geht auch aus dem Handgelenk, zumindest für die Wii, weil die Wii nicht weiß, wie sie beschleunigt wird. Und auch da merkt man wieder, ist es, naja, wenn Sie diese Handgelenkspieler sehen, können Sie gleich sagen Anfänger oder Werbefoto. Und das bringt uns dann zur nächsten Frage der Handlungen. Also wer macht was, wann und wie? Also die Handlungen der Spieler im Spiel. Was können sie machen? Sie sehen das dann bei solchen Controller-Mappings, also wo die Handlung selber über den Controller ausgeführt wird. Wenn sie laufen wollen, drücken sie auf X. Wenn sie springen wollen, drücken sie dann meistens ja so einen Analogstick. Wenn sie springen, drücken sie auf X und die Aktionstaste ist dann Kreis und so. Das gibt es dann solche Mappings, in die die Experten natürlich nie reinschauen, weil sie erwarten, das Spiel entweder erklärt es mir oder es ist ein standardisiert, also es ist inzwischen immer so, es gibt so Standards und springen ist halt X und laufen ist mit dem linken Daumen. Dass sich das nicht trägt, merken Sie oben, wenn Sie mal an die Arcade gehen oder wenn Sie an eine alte Konsole gehen oder ein altes Spiel spielen, so die PlayStation 1 oder sowas, und dann merken Sie plötzlich Ihre ganzen Vorstellungen, wie Spielerhandlungen auszuführen sind da noch nicht etabliert gewesen. Das hat sich erst so in den letzten 10 Jahren, eigentlich seit der PlayStation 2 und der Xbox, hat sich so ein Schema für Controller etabliert. Bis dahin war jedes Spiel eine Herausforderung, eine Entdeckung. Und in den 90ern auf PC war jedes, also QW, WASD, das gab es, das war Cursor-Tasten oder irgendwelche anderen Tasten, das konnte jeder belegen, wie er das wollte. Und dieses WASD hat sich dann erst umgesetzt. Inzwischen ist man, also erwartet man WASD als Bewegung vorne, hinten, dann drehen, links, rechts. Aber es gab halt mal Zeiten, da war das anders. So, und dieses Mapping bezogen auf Handlung und Controller, haben wir hier nicht. Da gibt es aber hier, gibt es wieder so einen YouTube-Film, den ich immer mitgeben kann. Also das sehen Sie dann hier in so Versuchen, wie macht man eigentlich mit der Move? Also auch hier geht es geht darum, das Mapping realistischer zu machen. Also dass Ihre Spielerhandlungen sich auch in das Spiel übertragen und nicht Sie drücken X, um zu springen, sondern wie bei der Kinect, Sie müssen in die Luft springen. Oder ich drücke nicht Kreis, um die Tür zu öffnen, sondern ich muss die PlayStation Move bewegen und vielleicht auch in der richtigen Abfolge. Also das können Sie hier ganz gut sehen. Das ist der Versuch, performative Immersion herzustellen, dass Sie nicht irgendwie was anderes machen als die Spielfigur. Das funktioniert, bei der Kinect dachten wir ja, also in Mitte der Nullerjahren, als das angekündigt wurde, noch als Projekt Natal und dann später als Kinect, war allen klar, das ist die Zukunft des Spiels, weil die performative Immersion so groß ist. Und dann stellte sich raus, es ist halt nur die Zukunft der Tanz- und Sportspiele oder dieser Exercise-Games gewesen. Viele Menschen mögen das nicht, dass das Spiel von ihnen erwartet, dass sie vor dem Bildschirm sich bewegen. So, und auch die Move hat sich, ist so ein Gimmick. Also es gibt einige Spiele, da funktioniert das ganz gut. In Heavy Rain funktioniert es ganz gut, aber man sieht schon, also der kämpft jetzt auch nicht gerade so richtig engagiert da, weil er halt im richtigen Moment dann nur so eine Bewegung links und rechts machen muss. Und insofern, der Wunsch der performativen Immersion bleibt noch ein Wunsch, weil wir nicht wissen, also bislang die Technik das nicht umsetzen kann. Sie können halt, das ist ein großes Problem, wenn Sie laufen, dann laufen Sie gegen Ihre Wohnzimmerwand. Aber wenn man will, dass der Spieler selber laufen muss, damit die Spielfigur läuft, dann braucht man spezielle Gerüste. Die gibt es, aber da warten wir drauf. Insbesondere im Zusammenhang mit Virtual Reality wird das ganz spannend. Also das sind so Handlungen, wer macht was und wann und wie. Wie wird es gemacht, wie wird es gemappt? Und dann entstehen aus diesen elementaren Handlungen, jetzt läuft er, jetzt springt er, jetzt nimmt er etwas auf oder gibt etwas ab, entstehen Spielzüge, die etwas komplexer sind. Also das ist ein Rush oder ein Raid oder so. Das sind Spezialbegriffe aus den Echtzeitstrategien oder aus Ego-Shootern oder aus Taktik-Shootern oder aus Rollenspielen, also buffen, pushen, grinden, looten. Das können Sie alles nachschlagen. Nur für eine Analyse ist es wichtig zu sagen, okay, nicht der läuft jetzt und jetzt dreht er sich nach links und jetzt gibt er was, sondern jetzt hat er halt einen Buff gemacht. Und so, dass man einfach auch die Intention dahinter sieht. Und dafür gibt es dann spezielle Begriffe. Das gibt es in jeder Sportart, so eine Terminologie, die dann nur die verstehen, die dieses Spiel auch wirklich gut kennen. Das macht aber performative Analysen so schwierig, weil Sie nicht einfach sagen können, okay, jetzt bewegt er den Controller. Das sagt nichts. Sondern Sie müssen auch gucken, was bewirkt er durch die Bewegung des Controllers. Und das kann man nicht sagen, er sitzt da rum, sondern er campt. Also der wartet, dass Leute kommen, die er einfach aus dem Hinterhalt abschießen kann. Das sagt viel mehr aus über das Spiel, als der sitzt da und ab und zu drückt er auf die Kreistaste oder auf die Schultertaste. Das funktioniert so nicht. Und da müssen Sie das Spiel kennen. Das merkt man auch bei Shoutcastern. Ein guter Shoutcaster, der kennt das Spiel einfach. Der kann das beschreiben, was da passiert, in der Sprache, die diejenigen verstehen, die dieses Spiel kennen. Beim Fußball ist es ganz ähnlich. Wenn Sie so einen Sportkommentator anhören und noch nie Fußball gespielt haben, werden Sie viel weniger verstehen als jemand, der halt weiß, was eine Abseitsfalle ist und der das entsprechend auch bewerten kann. So, also, oder wenn Sie hier die Rolle bei World of Warcraft, also oben sehen Sie einen Zerg Rush. Ein Rush ist halt so ein Überfluten mit Basiseinheiten. Das ist eine der drei Basis- oder der drei Grundstrategien in World of Warcraft, ist einfach das Rushen. Und wenn der Gegner darauf nicht vorbereitet ist, dann ist das Spiel nach 10 Minuten rum. Oder nach 15. Also wenn er halt genug Armeen aufgebaut hat, dann wird die gegnerische Basis überflutet und einfach vernichtet. So, das wäre Rushen. In der Mitte sehen Sie die Wahl Your Role Tank. Und wenn Sie zum ersten Mal so einen Raid machen in World of Warcraft oder in solchen Spielen und Sie kriegen eine dieser Rolle, Sie wissen aber nicht, was das ist, dann kriegen Sie eine Menge Ärger mit Ihren Kollegen, die sagen, Moment, du hast doch gesagt, du bist Tank. Wir erwarten von dir, dass du vorne stehst und die ganzen Schaden erstmal auf dich ziehst. Und wenn Sie sagen, nö, ich bin zwar Tank, aber ich halte mich mal im Hintergrund, um mir anzuschauen, wie man das macht, das funktioniert dann nicht. Und das sind solche Spielzüge. Mit solchen Rollen sind auch bestimmte Erwartungen an Ihre Spielhandlungen verbunden. Und wenn Sie die Erwartung nicht erfüllen, dann kommt es zu den entsprechenden Reaktionen. Oder eine Blockade unten. Wenn Sie so ein Fighting-Game mal beschreiben wollen, ist es eben auch wichtig, nicht zu sagen, er zieht den Joystick nach links, sondern er blockiert gerade den gegnerischen Angriff. So, und das muss man wissen, muss man kennen. Und bei fremden Spielen ist es sehr schwer, da reinzukommen. Hier sehen Sie nochmal ein paar Anmerkungen zum Mapping, also die Beziehung zwischen Spielehandlung und Spielhandlung. Das Natural Mapping ist, wenn Sie nach vorne gehen, dann drücken Sie den Controller nach vorne. Das wäre Natural Mapping. Und was ich eben gezeigt habe, dieser Versuch, die Spielerbewegung möglichst eben natürlich in Spielbewegung übergehen zu lassen. Das ist ja der Versuch, das kann man sagen, ist die Controller-Geschichte der letzten Jahre gewesen. Der Versuch, mehr Spielerbewegungen aufzunehmen und die abzubilden auf die Spielerhandlung. Das funktioniert leidlich. Nicht gut, also es funktioniert immer besser, aber es gibt dann auch Spiele, wie macht man Fliegen? Also sollen sie in die Luft springen? Hilft alles nichts. Also drücken sie dann doch E oder die Dreieckstaste oder so. Aber also es gibt so eine Menge Handlungen, die kann man nicht richtig abbilden. Dann gibt es das Arbitrary Mapping, also willkürliches Mappen. Da gibt es gerade ältere Spiele, sind da ganz komisch. Und für manche ist es ganz ungewöhnlich, wenn sie nach vorne drücken, dann guckt ihr nach oben oder nach unten. Da gibt es so diese Pilotensicht für die normale, das kennen Sie bestimmt. Sie drücken den Controller für die Kamera nach vorne, dann geht die Kamera hoch. Und Sie erwarten, dass sie runtergeht, als würden sie sich nach vorne neigen. Aber andere sagen, nee, es geht doch hoch, also muss die Kamera nach oben zeigen. Und was dem einen natürlich ist, ist dem anderen dann willkürlich. Dann gibt es das Exaggerated Mapping, das übertriebene Mapping. So, es gibt gerade in den letzten 2 Jahren kamen so Spiele raus. Octodad ist eins davon, Surgery Simulator, wo sie die Bewegung nicht richtig im Griff haben. Also bei Octodad ist ja eine reizende Geschichte. Sie sind ein Oktopus, aber gleichzeitig auch Familienvater und keiner weiß, dass sie ein Oktopus sind. Also sie haben eine Arbeit, sie heiraten, am Anfang müssen sie irgendwie eine Hochzeit überstehen und immer darauf aufpassen, dass die Umwelt nicht mitkriegt, dass sie eigentlich ein Tintenfisch sind. Das Witzige ist aber, also das ist so ein interaktiver Slapstick, würde man sagen, weil der Controller, das Mapping ist halt so übertrieben, sodass sie wollen irgendwie was aufräumen, dann räumen sie mal mit so einer Tentakel den ganzen Tisch ab, sie können nicht richtig laufen und es hat was so von den Stummfilmen der 20er Jahre, in denen halt immer irgendwas umfällt und passiert und davon lebt das ganze Spiel. Das ist so ein Klamauk-Spiel, was eben da im Prinzip von der Performance und dieser Dissonanz zwischen der Spielerhandlung und der Spielhandlung seinen Reiz rauszieht. Oder bei Surgery Simulator, wo sie irgendwelche komplizierten Operationen ausführen, aber die Steuerung ist so, als wären sie betrunken, weil sie immer so mal zack, alles vom Tisch wischen. Und das ist aber natürlich ganz bewusst gesetzt. Dann gibt es Control Interruption, dass Ihnen zwischenzeitlich die Kontrolle des Spiels abgenommen wird, eben weil Sie eine Cutscene haben oder weil Sie jetzt gerade entführt werden und dann muss halt das so laufen. Und das merkt man dann natürlich auch, dass man den Controller eigentlich nur noch hinlegen kann. Dann die Physical Endurance, also wie lange Sie das durchhalten, was bei vielen Spielen egal ist, aber wenn Sie so Leistungsspiele, wo Sie ganz schnell auf Tasten drücken müssen oder hin und her wackeln müssen, so in Quicktime-Events, dann merkt man schon, ob sie das durchhalten oder nicht. Tiptoeing, ob sie ganz leise, so also bei Schleichspielen häufig, je kräftiger der Druck, desto lauter wird ihr Charakter. Und dann zeigt es, ob sie in der Lage sind, auch den Analogstick ein bisschen leichter nach vorne zu bewegen. Stunning, ob sie sich gerade nicht bewegen können, also ob sie oder nur irgendwie gelähmt sind halb und die Konsistenz der gesamten Steuerung, ob die funktioniert, also ob sie sich, wenn sie nach links drehen, auch immer nach links, gleichermaßen nach links drehen etc. Sie können das nachlesen bei Gonzalo Frasca in seiner Dissertation, hat er das mal in Ruhe beschrieben. Da geht es in dem Kapitel insbesondere um Performance, also wenn Sie sich mehr für Performance interessieren, ist das sicherlich eine gute Lektüre. Allzu viel gibt es zu dem Thema nämlich nicht. Das ist eine der vernachlässigten Dimensionen der Computerspielanalyse, ist die Handlung der Spieler. Meistens geht es nur um Bilder, Geschichten und Steuerung oder um Spielregeln, aber der Spieler selber wird gerne vernachlässigt. Das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert, aber wie gesagt, vieles nicht. Es gibt eine Fußnote, nicht klausurrelevant, nämlich die Frage der Bedeutung. Was bedeutet das, dass man sich so verhält? Welche Handlungsmöglichkeiten gibt mir das Spiel? Und der hier Performing Gender ist ein netter Artikel, können Sie sich mal durchlesen, wenn Sie das interessiert, wie sowas wie Geschlechtlichkeit, und jetzt kommen wir in diese Gender Studies, den Unterschied zwischen Sex und Gender, also zwischen biologischer Geschlechtlichkeit und der Art und Weise, wie man sein Mann sein oder sein Frau sein inszeniert. Dieses, was ich eingangs sagte, man kann nicht nicht performen, aber die Frage ist, welche Handlungen werden ausgeführt und sehr häufig solche, die als sozial angemessen gelten. Also man erwartet von ihnen als Mann in bestimmten Situationen diese und jene Handlung und als Frau diese und jene Handlung. Das sind aber nicht die gleichen in der gleichen Situation. Und so kommt halt Simone de Beauvoir oder Judith Butler, die sagen, also Gender ist vor allem eine Performance-Frage. Und die ist auch historischen und kulturellen Wandel unterworfen. Und da muss man sagen, das sieht man in Filmen entsprechend, also wie sich die dort verhalten, das gibt Rollenmodelle vor, wie man sich zu verhalten hat. Nicht, dass die eins zu eins und immer übernommen werden, aber wenn man überhaupt nicht weiß, wie man sich in einer Situation benimmt, dann packt man das aus, was man mal so darüber gehört und gelesen hat oder von anderen gesehen hat. Es wird einfach imitiert. So wie Kinder ihre Eltern imitieren und der Junge den Papa und das Mädchen die Mama, weil es dann einfach weiß, okay, das, so wird es dann schon funktionieren, so fängt man an zu imitieren, wenn man keine eigenen Modelle hat. So, und das wird in Computerspielen auch vorgegeben. Welche Handlungen gibt es eigentlich für Männer? Welche Handlungen gibt es für Frauen oder für männliche und weibliche Spielfiguren? Unterscheiden die sich? Unterscheidet sich nur das Äußere oder auch die Handlungsoptionen? Ganz berühmt ja, dass Sie wissen, in Super Mario müssen Sie immer Prinzessin Peach retten. Es gibt aber auch Super Princess Peach. Und dann müssen Sie Mario retten. Erstmal eine nette Idee, aber wie machen Sie das? Sie können weinen und dann kriegen Sie spezielle Fähigkeiten. Sie können fliegen, Sie können wütend sein. Also Dinge, das halt so Mädchen machen. Und das sind dann Ihre magischen Fähigkeiten, um halt gegen Bowser Mario zu retten. Also die nette Idee zu sagen, wir drehen die Genderrolle mal um. Dieses Damsel in Distress wird jetzt mal in den Dude in Distress übersetzt. Wird dann aber wieder konterkariert mit so einer völlig klischeisierten Prinzessin Peach, die halt also Dinge macht, die man von Mädchen erwartet in solchen Situationen. Auf der anderen Seite ist sie enorm stark. Also Mario konnte nie fliegen und Prinzessin Peach kann das halt. Aber das ist so eine Sache, Performing Gender, die dann die Gender Studies in den Computerspielanalysen beschäftigt, inwiefern da Männlichkeit und Weiblichkeit inszeniert wird. Aber wie in den anderen Vorlesungen auch, die Bedeutungsebene wird an dieser Stelle ausgeblendet. Wichtig ist, Performance hat eine Bedeutungsebene. Es ist nicht egal, wie sie sich verhalten. Und es ist auch nicht egal, was die Spielfigur macht. Das sagt etwas aus. Aber diese Form von Interpretation, da kommen wir dann im nächsten Semester darauf zu sprechen, wenn Sie die Veranstaltung Medienanalyse Games belegen. Da geht es dann um solche Dimensionen. Hier geht es erstmal um die Beschreibung des Sachverhalts und um die Interpretation der Bedeutungsebene. Das baut dann darauf auf. So, andere Handlungsformen, die Sie haben, das Cheaten. Also, dass Sie Dinge machen, die das Spiel manchmal vorsieht, also dass Sie halt irgendwie den speziellen Tanz aufführen, um alle Waffen zu kriegen oder in einen bestimmten Ort gehen, der gar nicht verzeichnet ist oder Handlungen ausführen, die nicht so angegeben sind, dann ist das so eine Mischung aus Cheaten oder Sie geben einen geheimen Code ein und haben dann keinen Kriegsnebel mehr oder was es alles gibt. Dann gibt es aber auch das fortgeschrittenere Cheaten, wo sie, das habe ich Ihnen ja auch mal gezeigt, irgendwie in Half-Life über die Konsole bestimmte Dinge, Punkte anspringen, was ich mache unter der Performance der Demonstration und dann ist es, also bei Singleplayer, sage ich mal, gibt es überhaupt kein Cheaten. Wen sollen Sie denn betrügen, das Computerspiel? Also da gibt es überhaupt keinen Adressaten, den Sie betrügen können. Sie können nicht sich selber betrügen, indem Sie sich um das Spielvergnügen bringen, aber vielleicht ist das gerade Ihr Spielvergnügen, da an dieser Stelle genau das zu zeigen. Cheaten wird erst dann schwierig oder zu einem Problem, wenn man gegen andere spielt oder mit anderen zusammen und die darüber in Unkenntnis lässt. Also wenn man einen Aimbot einsetzt, das ist ein Bot, der automatisch für Sie zielt. Oder ein Triggerbot, da zielen Sie, aber sobald Sie an der richtigen Stelle zielen, schießt der automatisch, sodass Sie dann sich diesen Fingerklick sparen können. Oder Map-Hacking, dass Sie die Karte sehen, auch wenn Sie sie gar nicht sehen dürfen. Oder Wall-Hacks, dass Sie durch die Wände durchschauen. Denn natürlich Ihr bei einem Online-Multiplayer-Shooter, natürlich muss Ihr Computer wissen, wo die Gegner sind. Also kriegt er ständig die Information, der Gegner ist da hinten und sagt dann, okay, aber ich zeige ihn nicht an, weil er hinter einer Wand ist. Wenn Sie aber Ihr Spiel so ändern, dass Sie sagen, ja, zeig es mir doch an, du hast ja die Daten, dann ist das eben so ein Hack. Und das wissen Ihre Mitspieler aber nicht, aber dennoch kriegen Sie viele Punkte, weil Sie wissen, okay, der lauert hinter der Wand oder hier kann ich von hinten rumkommen und so. Also klar, dass Sie dann mehr Punkte kriegen, aber klar ist auch, dass es gegen die Abmachung ist, die man trifft, wenn man sich auf dieses Spiel einlässt. Safe-Game-Editoren, dass Sie Ihr Safe-Game nehmen und hier sehen Sie was bei Tomb Raider, XP Game Safe, dass Sie dann sich einstellen, wie viel Munition Sie haben, wie viel Leben, weil das sind ja alles Zustände, die gespeichert werden. im Spielstand. Und wenn Sie diesen Spielstand editieren, dann weiß der Computer beim nächsten Mal nicht, dass das anders gewesen ist, weil er seine ganzen Informationen über den Spielstand aus dieser Datei kriegt. Oder die Konfiguration tweaken, also dass Sie irgendwelche Config-Dateien ändern oder Cheatcodes eingeben, die häufig von Entwicklern in das Spiel eingebaut werden, damit Sie Ihr Spiel besser testen können. Kann ja nicht sein, wenn man den letzten Level testen will, dass man jedes Mal von vorne spielen muss. Also gibt man den entsprechenden Code ein. Bei den Valve-Spielen gibt es ja die Konsole und das ist alles dokumentiert, da können Sie alles ändern, aber es ist kein Cheat. Und ich muss sagen, in der medienwissenschaftlichen Analyse von Spielen gibt es auch kein Cheaten. Also was soll denn das sein? Sie wollen, sagen wir mal, einen bestimmten Level sich anschauen, dann ist das auch kein Cheaten, wenn Sie sich sagen, okay, ich mache mich mal unverwundbar, damit ich mir diese Levelarchitektur anschaue und nicht ständig aufpassen muss, dass mich nicht einer von hinten überfällt. Sie haben ein ganz anderes Ziel. Und also Cheaten ist immer in Bezug auf das Ziel. Wenn Sie natürlich sagen wollen, ich will hier einen Rekord schlagen und dann holen Sie sich den God-Mode, dann ist es natürlich gecheatet, weil Sie das eigene Ziel, also Sie wollen halt irgendwelche Punkte kriegen, das eigene Ziel unterwandern. Aber wenn es genau in Ihrem Ziel läuft, Sie wollen was anschauen, was analysieren, die KI sich anschauen oder Theory-Crafting betreiben, da ist jedes Mittel recht. So wie es kein Spoilern gibt, wenn Sie über Narration erzählen, also das macht keinen Sinn. Also ich würde Ihnen gerne von der Geschichte des Spiels erzählen, aber ich will Ihnen nicht das Ende verraten. Ich kann höchstens sagen, wer das Ende nicht hören will, der geht mal kurz raus. Aber bei einer narrativen Analyse gibt es kein Spoilen und bei einer luditiven Analyse gibt es kein Cheaten. So, das kann ich Ihnen nur gleich mitgeben als Hinweis, wenn Sie Ihre ersten Analysen machen. Das ist tief verwurzelt, so im Umgang mit Freunden, aber im Umgang mit Werten muss man sich da manchmal von trennen. Eine andere Form des Spielhandelns, wenn Sie so wollen, ist der Shoutcast. So das indirekte Spielehandeln. Die Transformation der Spielehandlung in eine Narration ist enorm wichtig, um den Zuschauerwert von Spielen zu steigern. Das kennen wir von Fußball, wo es dann zwei Kommentatoren gibt oder ein oder zwei, die das Spiel kommentieren. Und wenn Sie am Radio ein Fußballturnier hören, dann haben Sie nur das, dann haben Sie nur die Narration des Kommentators, weil Sie ja die Bilder überhaupt nicht sehen. Das gibt es bei Computerspielen auch, natürlich wird Ihnen bekannt sein, auf Twitch kriegen Sie einerseits Mitschnitte, wo dann halt Spieler versuchen selber darüber zu reden, was sie machen, also diese unerträglichen Let's Plays, die so aus dem hohlen Hirn in das Mikrofon fließen. Also unerträglich für mich, das sage ich nur, das ist ein Riesenerfolg und viele finden das total klasse, dass da jemand ungefiltert das Spiel spielt. Da muss man es selber nicht machen und kriegt es trotzdem irgendwie mit und es wirkt authentischer als das Vorbereitete. Ich persönlich mag das nicht, aber das ist jedem freigestellt. Aber da gibt es dann eben auch diese Turnierübertragung auf Twitch, wo dann die Shoutcaster wirklich auf eben dem Niveau einer Sportberichterstattung die Spiele kommentieren, Analysen machen, in Echtzeit wissen, wo sie hingucken müssen, können Informationen über das Spiel, über die Spiele einbetten, wenn gerade mal nicht so viel passiert und die richtige Betonung auf die Stellen legen, wo es halt gerade zur Sache geht. Und das ist so eine Form von, Computer versuchen das ja auch, das kennen Sie aus FIFA oder aus Bastion oder so, wo man versucht, was Sie machen als Spieler, gleichzeitig prozedural in eine Narration zu übersetzen. Mit wechselndem Erfolg, es wird immer besser, aber nichts schlägt einen menschlichen Kommentator, der weiß, was er da tut. So, neben den Spielerhandlungen, also Dingen, die der Spieler im Spiel ausführt, gibt es sein Verhalten. Also das, wie sich der Spieler vor dem Bildschirm verhält. Und da müssen Sie die Kamera auf den Spieler richten. Hier sehen Sie drei Beispiele. Wenn Sie nämlich sowas suchen, Gamer Performance oder so, dann kommen Sie ganz schnell auf solche Bilder. Das sind aber Werbebilder von irgendwie Menschen, die gerne über Computerspiele berichten, so Journalisten. Wir brauchen mal ein Bild von Spielern oder Pressebilder von Nintendo oder Sony oder Microsoft. So verhalten sich Spieler nur in der Werbung. Also so oder alle drei begeistert und die Controller weit von sich gestreckt und so, also um zu zeigen, ich spiele gerade. Können Sie mal gucken, gibt es hier Fake Gamers of the Week, gab es mal bei Kotaku. Da müssen Sie aber aufpassen, wenn Sie jemals suchen Spielerverhalten, dass Sie nicht in diese Falle rennen und irgendein Bild nehmen von jemandem, der gerade konzentrierten Controller in der Hand hält, dabei perfekt ausgeleuchtet ist, vor ruhigem Hintergrund und alles passt irgendwie, ist ein so tolles Bild, muss ich nehmen. Wenn das der Fall ist, dann haben Sie vermutlich so einen Fake-Gamer vor sich. Und der taugt überhaupt, im Zweifel ist der Bildschirm noch nicht mal an. Also das taugt überhaupt nicht, um zu beschreiben, wie Spieler sich verhalten. Da ist das hier viel besser von Robbie Cooper. Das muss ich Ihnen mal zeigen. Der hat nämlich Spielerinnen und Spieler aufgezeichnet mit einer speziellen Halbspiegelkamera, sodass man ihnen eben auch in die Augen gucken kann. Die spielen GTA, Tekken, da steht es zum Teil drin. Das steht in den Kommentaren manchmal, was sie spielen. Manchmal hört man es auch. Wenn Sie sich auskennen, hören Sie es vielleicht. Ja, gucken Sie sich mal an, wenn Sie hier lachen, gucken Sie sich mal an, wenn Sie spielen. Das ist halt die Mimik. Wenn man sich konzentriert, streckt man die Zunge raus oder geht mit der Zunge mit, weil das Bewegungszentrum diese verschiedenen Körperbereiche nicht ohne weiteres voneinander separieren kann. Sie kann das. Nee. Das heißt nicht, dass das Trauer ist. Das kann heißen, dass die Augen irgendwie trocken werden, weil man vor einem selbststrahlenden Bildschirm weniger blinzelt. Und, bitte? Das ist auch schade, aber Sie brauchen keine emotionale Empathie aufbringen, sondern man weiß es allerdings nicht. Vielleicht sind wir hier gerade in Final Fantasy VII an der entscheidenden Stelle. Aber so klingt es nicht. Ich spule mal nach vorne. Wo brauchen wir das noch? Genau, ja, Sie. Ja, eine Minute haben wir noch. So, und jetzt sein Siegestänzchen, das macht er natürlich, weil er weiß, dass er gefilmt wird. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber insofern hat man es hier mit Gamern zu tun, die natürlich wissen, dass sie in einer artifiziellen Umgebung sind und dabei aufgezeichnet werden. Es ist gar nicht leicht, an authentische Bilder, Beobachtungen von echten Spielern zu kommen. Es sei denn, es sind halt ihre persönlichen Freunde und Bekannten, mit denen sie halt gemeinsam spielen. Aber ansonsten ist es immer so eine, die sind halt gerade in irgendeiner Demostation in einem Supermarkt oder auf einer Messe oder an irgendeinem Sommerfest und so. Das ist keine natürliche Spielumgebung. Und den Spieler in seiner natürlichen Rezeptionshaltung zu sehen, ist gar nicht so einfach. Man kann also davon ausgehen, dass sie das nicht kontrollieren, aber gerade der Schluss zeigte, das hat er halt doch inszeniert. Und bei anderen vielleicht sagt sie sich hier, okay, also keine Mimik, das geht die gar nichts an. Man weiß es nicht, oder sie ist halt wirklich so creepy. So, also das ist die Mimik und die Mimik ist, das kann man sich dann fragen, also in welcher Form die Mimik kontrolliert werden kann oder wie viel Übung es braucht, dass man unabhängig von seinen Gesichtsmuskeln seine Hände bewegen kann. Bei der Gestik ist es ganz ähnlich. was für Bewegungen werden ausgeführt. Und natürlich, das kann sich so auf die Hand, aber es ist eben nie nur die Handbewegung, sondern da geht halt der Körper mit in irgendeiner Form. Das sieht man hier auch bei diesem Pac-Man-Tisch, Pac-Man Battle Royale, wo sie, glaube ich, zu viert dran spielen können. Und auch das gilt es zu beobachten, was sagt es aus? Wie wird mit Verlust und wie wird mit Niederlagen oder wie wird mit Sieg und Gewinn umgegangen? Ist der Gewinn ein anderer, wenn man gegen den Computer gewinnt, als gegen den menschlichen Gegner? Welche Bemerkungen fallen? Wird dabei gesprochen? Wie wird gesprochen? Wie wird kommentiert? Das ist alles Teil der Performance. Schauen Sie sich mal oben, gehen Sie an die Arcade, da gibt es ja immer Leute, die spielen, und schauen Sie mal, wie die spielen. Schauen Sie mal, wie Sie selber spielen. Wie ist es, wenn zwei gegeneinander spielen? Wie ist es, wenn zwei miteinander spielen? Welche Koordination gibt es? Das ist Teil der Spielperformance. So, und die Bewegung, welche Bewegungen werden ausgeführt, wie werden sie ausgeführt? Das können Sie sich da alles anschauen. Das ist Teil des Spiels. Das ist auch Teil dessen, was ein Spiel erst als Spiel hervorbringt. Und natürlich die soziale Interaktion, also der Umgang mit Mitspielern, aber auch mit Zuschauern, die sich doch gefälligst zurückhalten sollen. Oder die bitte mal helfen sollen, was man jetzt zu tun hat. Oder Unbeteiligte, die überhaupt nichts dafür können, dass jetzt hier gerade gespielt wird. Das ist gerade bei den etwas raumgreiferen Spielen halt schon mal so, dass sie dann befremdlich gucken. Also bei uns auch eben oben auf dem Gang laufen halt schon mal Menschen vorbei, die dann interessiert gucken oder vielleicht auch mal eine Frage stellen, aber sich dann doch irgendwie zu ihrem Ziel weiter bewegen. So, also welche Kommunikation werden... Welche kommunikativen Akte gibt es? Gibt es Regeln, nach denen kommuniziert wird? Also implizite, explizite Regeln, was natürlich auch bei Mitspielern online eine Rolle spielt. Also wie gehe ich eigentlich mit Menschen um, die ich nicht sehe und wo ich gar nicht weiß, wer das ist? Gibt es Rollen? Gibt es Erwartungen, wie man sich zu benehmen hat? Darf man sich angemessen, wie verhält man sich eigentlich angemessen bei einem Spiel? Gibt es bestimmte Werte, die eingehalten werden, also Kooperationen oder Dinge, die halt da im Vordergrund stehen? Oder kennt der Spieler keine Freunde mehr? Gibt es ein Metaspiel, also eine Art und Weise, über das Spiel zu sprechen und vielleicht auch Überlegungen anzustellen, die gar nicht sich aus dem Spielverlauf geben, sondern wir wissen doch, es ist ein Stealth-Spiel, also müssen wir uns doch hier schleichend vorwärts bewegen. Das ist natürlich etwas, was außerhalb der Spielhandlung stattfindet. So, und zwei Spiele, die wir am Donnerstag auch spielen werden, ist dieses Johann Sebastian Joust, wo Sie mit diesen Move-Controllern, ich weiß nicht, ob Sie das Spiel kennen, im Wesentlichen geht es darum, dass Sie sich bewegen, zur Geschwindigkeit einer Musik. Sie dürfen sich nicht schnell bewegen, Sie müssen sich sehr langsam bewegen. Und wenn die Musik schneller wird, dürfen Sie sich auch schneller bewegen. Es verliert der, der sich zu schnell bewegt. Und da kann man ja fragen, ja, warum ist dieses Spiel jemals zu Ende? Weil natürlich nirgendwo die Regel besagt, bitte schubsen Sie nicht Ihre Mitspieler. So, und damit wird das plötzlich überhaupt kein Spiel mehr, was für den Computer relevant ist, sondern da geht es um die soziale Interaktion. Das werden Sie sehen, das entwickelt sehr schnell seine eigene Dynamik, genauso wie Button. Button heißt Brutal Unfair Tactics Totally Okay Now. Und dann, Sie sehen da vier Controller und die Regel ist zum Beispiel, bewegen Sie sich in Zeitlupe, wer zuletzt seinen Controller drückt, hat gewonnen. Dann denkt man so, ja klar, dann laufen die alle in Zeitlupe und der langsamste gewinnt. Keineswegs, denn es steht ja nicht, dass sie nicht die Controller der anderen drücken dürfen. Sie ahnen schon, aus dieser einfachen Regelbeschreibung entsteht eine Dynamik. Und die Dynamik ist eine rein performative. Das ist dem Spiel völlig egal, welcher Knopf wann gedrückt wird. Also einer verliert halt. Aber den Spielern ist es nicht egal. Und dann entstehen Szenen wie die da oben. Wir werden entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und Erste-Hilfe-Kästen bereitstellen, wenn Sie Brutal Unfair Tactics einsetzen wollen. Aber auch da gilt es, es gibt dann halt Grenzen. Also irgendwie den Drehkick, um den Gegner lahmzulegen, das sollte man irgendwie nicht machen, selbst wenn man es kann. Und das ist so dieses, irgendwie, das hat was von Raufen, was kein Prügeln ist. Und da muss man gucken, wie man das unterbringt und je nachdem, mit wem man es da zu tun hat. Also das werden Sie am Donnerstag erleben können, performative Spiele, die vor allem davon leben, dass die Spieler miteinander interagieren und nicht so sehr, dass die Spieler mit dem Spiel interagieren. Das sehen Sie auch South Park, McLaughlin und Warcraft, können Sie sich das auch mal anschauen, wo es ja darum geht, dass da diese vier irgendwie in World of Warcraft reingehen, um also ein großes Problem zu lösen und ihren Körper zurichten, weil der normale Rollenspieler halt irgendwie so ein Junkfood-Abhängiger, kann ich Ihnen mal zeigen, wenn es das noch gibt. Genau. Also das ist ein Spiel, da geht es um Körper. Insbesondere, weil der Böse, achso, der wird ja hier kommen. Okay. Wir gucken mal. Achso, jetzt bereiten Sie sich vor, irgendwo hat man das. Ja, der erste, ich glaube, wo Sie feststellen, der ist unbesiegbar. Achso, jetzt kommt er und bringt Sie alle um. Das ist der Böse im Spiel. Das ist Originalgrafik. Wir gucken mal bei den Spieler, ich muss mal den irgendwie, der muss mal halt genau reinspringen. Der kommt später dann noch. Ja, die lernen jetzt Spieler zu werden. Wie, how do you kill such that has no life? Genau, das ist der Spieler. Ja, die trainieren jetzt. Und irgendwann kommen wir mal zu dem. Der war schon lange sichtbar, aber ich habe leider die entsprechende. Wo ist er denn? Wo ist der? Ach, da ist er. Sie haben ihn erledigt, aber da ist. Jetzt kommt er. Das ist, glaube ich, nicht original gerade. Das ist er, genau. Jetzt hat er. Ja, wie auch immer, das habe ich Ihnen das Ende erzählt. Ich gucke mal, ob ich ihn zwischendurch finde. Der ist halt. Ganz klar, wer so viel World of Warcraft spielt. Wie auch immer. Gucken Sie sich an, ich habe Ihnen den Link ja mitgegeben. Also das Interessante an dieser Folge ist, also neben Kommentaren zu Computerspielen, der Umgang Körperlichkeit, also die Klischees Körperlichkeit und Spiel. Wir wissen alle, so ist es ja nicht. Natürlich gibt es solche Spiele, aber das ist jetzt nicht irgendwie zwangsweise mit dem Medium verbunden. Aber das habe ich gerade im Zusammenhang mit diesem Master, wurde ich ja ganz oft interviewt, was wir mit dem Master vorhaben und wie man sich so den normalen Studenten vorstellt und ob das so ein Gamer ist, also nicht wie World of Warcraft, aber so einer, der unsportlich, irgendwie unhygienisch und sozial völlig unbedarft und ob das so der typische Gamer ist. Und da muss ich mal korrigieren, nein, Gaming ist ja inzwischen irgendwie das Durchschnittsalter ist 35 und es sind 50% der Menschen, die Spiele spielen, einer Bevölkerung und dass man keineswegs von den typischen Klischees, die gerne im Fernsehen gezeigt werden, ausgehen kann und Rückschlüsse ziehen auf den Gamer, den es einfach so nicht gibt. Aber solche Erwartungen an die, eigentlich auch an die Performance desjenigen, der da vor dem Bildschirm sitzt, die sind tief verwurzelt, viel mehr als in anderen Medien. Also es gibt nicht den Fernsehzuschauer, weil jeder weiß, alle gucken Fernsehen oder jeder geht ins Kino und jeder liest da mal einen Text. Also gibt es nicht den Leser oder den Kinogänger. Aber in vielen Köpfen gibt es dann auch den Gamer. Die Gamerin gibt es in vielen Köpfen überhaupt nicht. Dann muss man auch dazu sagen, das ist noch so ein Gender-Ding. So, und dann gibt es als letztes Kapitel noch Maße der Performance. Also hier sehen Sie ihn ganz erfolgreich, die Map gemalt zu haben von Legend of Zelda, ist eine Leistung. Da müssen Sie nämlich überall gewesen sein und da müssen Sie auch überall hingekommen sein. Das ist so eine Objektivierung dessen, was man als Spieler geleistet hat. Und das ist vielleicht das Maß für den Explorer. Jemand, der das Spiel erkunden will, der malt solche Karten. Es gibt andere objektive Maße, die durch das Spiel berechnet werden, wie zum Beispiel die Anzahl der Punkte, die Sie haben, ob Sie alle Sammelobjekte haben, ob Sie in der und der Zeit durch das Spiel gekommen sind, ob Sie vielleicht sogar einen Highscore haben, also ob Sie besser waren als andere, beziehungsweise in diesem Leaderboard oder der Hall of Fame, welche Position Sie dort einnehmen. Und das ist für viele ein wesentlicher Anreiz, ein Spiel zu spielen, ist vielleicht die 100% voll. Und 100% heißt alle Achievements oder auf dem Brutal Hard Level ohne zu sterben von Anfang bis Ende durchzukommen. Also da gibt es ja ganz verschiedene Maße. Die einen sagen, mir reicht es, wenn ich bis zum Abspann komme, dann habe ich die Story erlebt. Die anderen sagen, nein, aber zumindest muss ich alle Achievements kriegen oder alle Trophäen und so, oder die Platin-Trophäe und sowas. Es gibt verschiedene Varianten, wie man Menschen im Spiel halten kann oder den Wiederspielwert steigert. Und das geht über solche Objektivmaße. In raffinierteren Systemen haben sie sowas wie eine Elo-Zahl, also Spiele, wo sie zwei Spieler miteinander vergleichen, wo es aber kein objektives Maß gibt, also wo die Anzahl der Punkte nicht relevant sind, sondern nur die Siege des Teams. Also bei Schach ist es so, oder bei League of Legends ist es so, oder Dota, wo es eben nicht so ein objektives Kriterium, wie oft geklickt pro Minute, sondern nur, gegen wen hat er eigentlich gewonnen. Und eine Elo-Zahl ist ein iteratives Verfahren, um Spielleistung zu bestimmen. Also jeder hat so eine Zahl, der genügend Spiele spielt, und jemand, der da reinkommt, der wird gemessen, gegen wen gewinnt er. Wenn er gewinnt, dann steigt seine Zahl, wenn er verliert, dann sinkt seine Zahl, also wenn er es dann in zwei oder drei Mal schafft. Und irgendwann hat man so ein, schwingt sich der Wert ein auf einen Wert. So, und damit ist man Teil dieses Elo-Systems. Und wenn man besser wird, dann kann man besser werden. Also muss, besser werden heißt, ich gewinne gegen Spieler, die eine höhere Zahl haben. Nachweislich, weil ich halt gewinne. Und schlechter werden heißt, ich werde von Spielern geschlagen, die eine tiefere Zahl haben als ich. Und das ist am Anfang so, ja, aber wer setzt dann eigentlich die Anfangszahl? Also das hat sich mal so eingeschwungen. Und inzwischen iteriert es. Also man kommt da rein, tatsächlich driftet es ein bisschen nach oben. Also es ist heute schwieriger, eine gute Elo zu haben als noch vor ein paar Jahren. Es ist relativ schwerer. Das ist in allen so ein System. Beim Go gibt es sowas, beim Schach gibt es sowas. Das heißt nicht immer Elo, aber das Verfahren ist eigentlich immer das Gleiche. So ein relativer Vergleich zu den Nachbarn. Und ab 10 gerankten Spielen haben sie ihre Zahl. Das geht dann aber so weit, wenn sie sehr gut sind und sie spielen gegen einen sehr viel schlechteren Spieler, selbst wenn sie gewinnen, sinkt ihre Zahl, weil sie, also gegen den hätten ja nicht antreten dürfen. Also das ist so ein Maß, oder ein anderes Spiel, was sie auch spielen, Facebook und Twitter oder so, oder YouTube, da ist halt die Zahl der Follower das Maß, um das es geht. Nicht a character loosely based on your own, und sie müssen halt diese Follower sammeln. Das wären objektive Maße, und dann gibt es subjektive Maße, die sich nach den oben erwähnten Intention des Spiels. Also je nachdem, was Sie vorhaben, können Sie sagen, es war erfolgreich. Ich wollte Spaß haben, ich habe zwar wunderbar verloren, aber Spaß haben wir gehabt. Dann ist das objektive Maß miserabel, aber wenn Sie das Gefühl haben, das war genau das, was ich von diesem Spiel erwartet habe, ist alles in Ordnung. Oder Sie wollten Spielfortschritt erreichen, aber haben dafür die Achievements liegen gelassen. Oder Sie wollten diese Theory craften. Ja, wenn Sie das erreichen, ist gut. Hier links sehen Sie, der wollte schöne Bilder machen. Der Duncan Harris aus Dead End Thrills macht Fotos von Computerspielen und in einer unglaublichen Auflösung. Also es sind ganz tolle Bilder, die er macht. Und das ist halt sein Ziel. Der will nicht durch das Spiel durchkommen, es sei denn, er will den letzten Level filmen oder fotografieren. Aber Hauptsache, er kriegt seine tollen Screenshots hin. Und es sind immer Screenshots. Er sagt, er bearbeitet nichts nach in Photoshop, es sei denn mal irgendwie eine Größenkorrektur. Das ist direkt aus dem Spiel exportiert. So, und der hat ganz andere Ziele als jemand, der jemand anderem das Spiel beibringen will oder der es demonstrieren will. Und da kann man immer nur sagen, was war das Ziel des Spielers, hat das erreicht und hat er halt entsprechend sein Maß. So, und zum Schluss ist Ihnen hoffentlich jetzt klarer, was performative Genres sind. Unter Genre hatten wir ja in der Vorlesung Genres festgestellt, das ist eine Menge von wiedererkennbaren ästhetischen Merkmalen. Also es gibt Spielgenres wie Rollenspiele, Shooter, Jump-and-Runs, Adventures etc., die wir ja in der Klassikervorlesung dann immer durchgehen. Da geht es um bestimmte Spiel-, also so ludische Merkmale, Spielregeln, wie geht die KI, wie handelt die KI, wie ist die Physik, welche Spielhandlungen habe ich etc. Dann gibt es diese narrativen Genres, ist es Science-Fiction, ist es Fantasy, ist es Horror, ist es Western, ist es irgendwie ein Sozialdrama. Da gibt es auch entsprechende narrative Merkmale oder Merkmale, nach denen Sie feststellen können, okay, es ist Science-Fiction, weil es hier die und jenen thematischen oder die Personen, die Konflikte sind so. Das macht ein Genre aus. Es gibt audiovisuelle Genres, es ist ein Zeichentrickstil, es ist fotorealistisch, es ist irgendwie Cell-Shading, es ist handgemalt, und so hatte ich Ihnen ja ein paar gezeigt. Auch da gibt es dann wieder bestimmte Merkmale, nach denen man feststellen kann, welches audiovisuelle Genre, auch genannt Stil, es ist. Und sowas gibt es auch bei Performation. Also es gibt wiedererkennbare Menge performativer Merkmale, eben die oben genannten. Was ist für Spieler? In welchen Kontexten wird das gespielt? Wie handeln die? Was haben die für eine Ausstattung? Da sehen Sie halt, es ist ein Wettbewerb, bis hin zum, es ist E-Sport, also so richtig auf Profi-Niveau, da geht es richtig um Geld, also wird das beste Material ausgepackt, der Kontext hergemacht, etc. Es ist eine Form des Selbstausdrucks, und sei es nur, dass man sich halt als Gruppe darin identifiziert, dass alle irgendwie mal Karaoke singen mussten oder bei SingStar mitmachen. Es kann Zeitvertreib sein, dass es nur darum geht, dass man den Weg von der Bushaltestelle zur S-Bahn überbrückt. Es kann also dass man wirklich versucht, das sieht man dem jetzt gar nicht an auf seiner Couch, aber das Spiel, was er spielt, Super Hexagon, ist extrem fordernd, also dass man sich tatsächlich so diesem Rausch des Spiels aussetzt. Ein soziales Erlebnis sein, gemeinsam auf der Couch abhängen. Hier allerdings, glaube ich, von Moderatoren, die gleichzeitig auch noch so eine Spielesendung drehen. Es kann explorativ sein, dass sie das Spiel kennenlernen wollen. Das ist was völlig anderes, als dass sie gemeinsam irgendwie einfach nur Spaß haben wollen, sondern hier geht es darum, also Minecraft Edu ist das, glaube ich, dass sie Minecraft benutzen, um vielleicht was über Physik zu erfahren oder über Wirtschaftskreisläufe oder über Botanik und solche Dinge. Also es gibt ja in Minecraft, gibt es ja durch die Plugins die dollsten Anwendungen, gerade auch im Kontext von Unterricht. Eben diese Fantasie, dass man eine alternative Rolle auslebt. Das ist übrigens der gleiche Cooper, der uns vorhin diese spielenden Kinder präsentiert hat. Der hat auch diese Reihe, hieß Immersion, Avatars heißt die, glaube ich, diese Fotoreihe, wo er Menschen fotografiert mit ihren Online-Charakteren. So, und die haben einfach eine andere Form, das Spiel zu spielen. Und da gibt es aber eine Menge Leute, die dieses so als Ausleben von alternativen Identitäten in der Online-Welt erleben. Oder die Demonstration, also dass sie halt irgendwo hingehen und da zeigt ihnen jemand ein Spiel. Oder die spielen das vor, damit sie das Gefühl haben, dieses Spiel will ich haben. Das ist ein kleiner Auszug. Es gibt eine Menge performative Genres. Es ist, und da es den Begriff aber kaum gibt, also es gibt keine endliche Liste. Da arbeitet man noch dran oder arbeiten wir noch dran, dass man mal sagt, okay, es ist tatsächlich, das sind so die typischen Spielsituationen, in denen man Spieler beobachten kann. Und je nach Genre verhalten die sich unterschiedlich. Und da kann man nicht sagen, richtig müsstest du es aber so spielen, das gibt es halt da nicht. Es hängt halt von diesen ganzen anderen Kontexten und den ganzen anderen Faktoren mit ab.